Breitband Topic.
Wie sieht zeitgemäßer Jugendmedienschutz aus? Die Rundfunkkommission der Länder hat da mal wieder einen Vorschlag gemacht, nachdem ihre letzte Initiative in diese Richtung 2010 kläglich gescheitert ist. Aber auch dieser Vorstoß wird gerade heftig diskutiert.
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag heißt das schwierige Wort dazu. Und der Entwurf für eben diesen neuen Jugendmedienschutz-Staatsvertrag sieht eine Altersfreigabe für Internetseiten vor. Bevor wir hier gleich detaillierter über den Vorschlag sprechen, fasst Tim Wiese den Diskussionsstand zusammen.
Mama, was bedeutet... Und dann hat hier auf der Seite jemand geschrieben, wenn man, dann ist das wie und dazu muss man... Und jeder ist total und alle sowieso.
Es gibt Dinge im Internet, die sollten Kinder nicht lesen oder sehen. Dafür soll der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag sorgen. Zumindest, wenn es nach der Politik geht. Seit über 10 Jahren wurde dieser Vertrag nicht verändert. Deshalb will die Rundfunkkommission der Länder jetzt tätig werden.
Gerade vor dem Hintergrund der immer stärker verbreiteten extremistischen Inhalte im Internet darf das Thema Jugendschutz im Netz nicht vernachlässigt werden,
findet Dr. Johannes Beermann, der Leiter der federführenden sächsischen Staatskanzlei, die ein Diskussionspapier ins Netz gestellt hat. Darin ist zum Beispiel von einer Alterskennzeichnung die Rede. Also, dass Anbieter von Internetseiten, aber auch Blogbetreiber ihre Inhalte nach Altersstufen einordnen. Filter könnten dann diese Angaben auslesen.
Dem Anbieter soll eine, wie ich finde, relativ einfache Möglichkeit an die Hand gegeben werden, dass er mal selbst den Jugendmedienschutzstaatsvertrag versteht und seinen Pflichten nachkommen kann, wobei er die Kennzeichnung entweder selbst vornehmen kann oder eben ein anerkanntes Klassifizierungssystem verwenden darf.
Diese Idee empört viele Kritiker, auch auf der Internetseite der Sächsischen Staatskanzlei, auf der die Änderungsvorschläge des Jugendmedienschutzstaatsvertrages diskutiert werden. Zum Beispiel schreibt Masu:
Und wieder würde ein Blick in die Realität helfen. Ein Blogger kann nicht jederzeit Kommentare prüfen und seine Alterseinstufung gegebenenfalls anpassen. Das würde praktisch dazu führen, dass, wenn einzelne Themen oder Kommentare in einem Blog eventuell nicht für Kinder geeignet wären, dass dann gleich die ganze Webseite ab 18 wäre. Das wird kein Blogger mitmachen.
Solche Maßnahmen wären außerdem zeitintensiv und teuer. Für private Blogger ein echtes Problem. Zudem könnte Deutschland im internationalen Vergleich ein Wettbewerbsnachteil entstehen, befürchten die Kritiker auf der Diskussionsseite im Netz.
Die einzige Folge: .de wird als Adressendung massiv an Bedeutung verlieren. Die Anbieter werden aus Deutschland flüchten.
Diese Kritik lässt Staatsminister Beermann nicht gelten.
Wenn es um die Verbreitung von jugend- und kindergefährdenden Inhalten an Jugend und Kinder geht, da finde ich, müssen dann auch deutsche Anbieter damit leben, dass sie entsprechend benachteiligt werden, denn das geht einfach nicht.
Schon vor 4 Jahren sollte eine Alterskennzeichnung für Internetseiten eingeführt werden. Damals war die Änderung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages nicht zuletzt wegen der heftigen öffentlichen Diskussion gescheitert. Johannes Beermann schätzt dieses Mal die Erfolgsaussichten günstiger ein. Die Gefahr, dass mögliche Filtermaßnahmen auch missbraucht werden könnten, sieht er nicht.
Natürlich, Missbrauch ist immer möglich, aber doch nicht in dem Maße, dass man wegen einer Angst vor einem pauschalen Filter jugend- und kindergefährdende Inhalte im Netz belässt. Also das, glaube ich, ist nicht zu verantworten. Das muss man vernünftig politisch abwägen.
Es werden da, so scheint es, ziemliche Ängste geschürt, um das Filtern des Netzes zu legitimieren. Das ausführliche Interview mit dem Staatssekretär Johannes Beermann, der auch im Beitrag zu Wort kommt, den können Sie auf unserer Internetseite breitbanddeutschlandradiokultur.de nachhören.
Kritiker befürchten, dass Jugendschutz im Netz den Einstieg in Netzsperren bedeutet. Das haben wir mit Alva Freude vom Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur besprochen, einem Kritiker des Entwurfs für einen neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag.
Als erstes fragten wir ihn, wie freiwillig eigentlich die so bezeichnete freiwillige Alterskennzeichnung für Telemedien am Ende dann für die Anbieter sein soll.
In der Praxis kann man natürlich fragen, ob diese Freiwilligkeit bei der Alterskennzeichnung tatsächlich freiwillig ist, weil nach dem Wortlaut des Gesetzes muss jemand, der Inhalte hat, die einen 12-Jährigen beeinträchtigen könnten, diese vor diesem 12-Jährigen verbergen. Und da gibt es eben verschiedene Methoden. Eine ist die Alterskennzeichnung und die anderen Methoden sind die Methoden, die eigentlich in der Praxis nicht praktikabel sind, weil das sind Sendezeitbegrenzungen, also man darf ja nur noch nachts die Inhalte online haben oder man muss eine geschlossene Benutzergruppe mit Altersüberprüfung installieren.
Was droht denn Anbietern, die sich nicht an den Jugendmedienstaatsvertrag halten?
Im Zweifel, also im Endeffekt drohen immer Bußgelder bis hin zu strafrechtlicher Verfolgung. Das ist alles auch noch ein bisschen in Bewegung sicherlich, was da droht. Aber was vor allen Dingen droht, ist natürlich die sogenannten Chilling-Effekte. Also wenn man liest, dass andere private Betreiber von Blogs zum Beispiel entsprechend Ärger bekommen haben, dann ziehen die anderen wieder nach, weil sie keine Lust haben, entsprechend Ärger zu bekommen und horrende Anwaltsgebühren bezahlen möchten oder einfach keine Lust haben, sich einfach Ärger einzuhandeln. Und das sehen wir schon seit Jahren im Netz, dass es immer wieder, wenn es verschiedene Abmahnwellen kommt, solche Bewegungen da sind. Und das ist meines Erachtens für ein freiheitlich-demokratisches Internet nicht gerade das, was man als Ziel haben sollte.
Wie kann man sich das denn da vorstellen, wenn jetzt diese entsprechenden Seiten also einmal markiert sind, ja, je nachdem, zu welcher Altersgruppe das nun jetzt passt oder auch nicht. Wie funktioniert denn der Jugendschutz dann darauf aufbauend? Also wie sieht das technisch aus? Tauchen dann eben die entsprechend gekennzeichneten Seiten einfach für eine bestimmte Altersklasse gar nicht mehr auf? Und wenn das so ist, wer installiert denn diese Filter? Oder setzt die Rundfunkkommission der Länder eben in diesem neuen Entwurf denn jetzt darauf, dass eben dieses Filterprogramm für alle eingesetzt wird, also dass es nicht mehr sozusagen eine freiwillige private Installation auf dem Rechner ist, sondern sozusagen, dass dieses Filterprogramm für alle gilt, weil sonst würde das ja nicht funktionieren, alleine mit der freiwilligen Kennzeichnung.
Nach dem jetzigen Entwurf ist es eine freiwillige Installation durch Eltern. Im Augenblick ist es so, dass nach verschiedenen Statistiken rund 20% der Eltern solche Programme nutzen und die beiden ob mit offiziellem staatlichen Siegel zugelassenen Programmen nach meinem Kenntnisstand noch viel, viel weniger, weil diese Programme noch schlechter sind als die beiden anderen, aber eben das staatliche Siegel tragen, weil sie diese Alterskennzeichnung auslesen. Die gibt es ja auch heute schon. Von daher, ich rechne nicht damit, dass da eine größere Verbreitung entstehen wird. Und daher ist zu befürchten, dass die Ideen, die auch von einigen Landesmedienanstalten schon in den Raum geworfen wurden, dann wieder aufleben. Nämlich, dass die Internetzugangsanbieter solche Filter zwangsweise installieren müssen und die Nutzer erstmal startmäßig im Filter drin sind und ihn nur manuell ausschalten können.
Wäre eigentlich logisch, ne? Also so, dass das der Schritt ist, der dann
das
kommt,
ist,
ne?
Das ist eigentlich, wenn man sagt, wir setzen auf Filter und wir sehen das als richtige Maßnahme an, wäre das die logische Schlussfolgerung, genau. Aber das halte ich in einer demokratischen Gesellschaft erst recht für verfehlt. Zumal ja bekanntermaßen die Filter nicht wirken. Also sie wirken natürlich auch dann nicht, wenn mit einmal sie zwangsweise bei allen installiert sind.
Hinter dem Jugendmedienstaatsvertrag wird von Kritikern wie Ihnen ja auch immer der Anfang von Netzsperren vermutet. Warum eigentlich?
Naja, wir hatten ja die Initiative verschiedener Landesmedienanstalten oder deren Vorsitzenden, die gesagt haben, naja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das bei den Providern installieren, dass die standardmäßig filtern. Und es ist also kein Hirngespinst, sondern es sind tatsächlich vorhandene Forderungen aus dem Kontext der Personen, die auch an dem Entwurf von diesem Staatsvertrag mit teilhaben. Und das ist natürlich sehr bedenklich. Wir sehen ja im Augenblick in der Türkei, wie solche Sachen ablaufen. Da wird dann so eine Sperre mal schnell irgendwie ausgedehnt und dann kommt was anderes drauf und das nächste drauf. Also das sind durchaus Sachen, die sehr bedenklich sind.
Gibt es denn so Negativbeispiele schon auch aus anderen Ländern, wo eben so eine Plattform oder so eine Initiative genutzt wurde, um eben viel weitgreifendere Netzsperren einzuführen?
Also wir haben eine ähnliche Initiative in Großbritannien. Da ist es seit einiger Zeit so, dass per Gesetz es die Provider verpflichtet sind, solche Sperren aktiv zu haben. Und wir kennen es aus vielen Ländern, die Netzsperren allgemein installiert haben, dass auf diese Listen dann auch Inhalte kommen, die ja, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, ob die da richtig sind. Also wir sehen es in Dänemark zum Beispiel. Da wurden Sperren eingeführt als Kampf gegen Kindesmissbrauchsbilder. Und auf diese Sperrliste sind in der Zwischenzeit aber auch viele andere Inhalte. Zum Beispiel sind Inhalte drauf, wo Urheberrechte verletzt werden oder ganz seltsamer Fall, wo die Markenrechte von einem Unternehmen verletzt werden, weil in der Türkei ein Unternehmen genauso heißt wie ein Unternehmen in Dänemark, wird die Webseite des türkischen Unternehmens in Dänemark blockiert. Und das ist natürlich eine Sache. Ja, entweder haben wir ein weltweites Kommunikationsnetz oder wir haben es nicht. Dann muss man eben die chinesische Lösung wählen und sagen, okay, dann haben wir halt ein nationales Intranet, wo man nicht mehr ins Ausland rein kann. Dann können solche Sachen auch nicht passieren.
Also Sie meinen, mit so einem Entwurf sozusagen öffnet man, oder wenn dieser Entwurf irgendwann mal zu einem zu einem Gesetz werden sollte, dann öffnet man damit sozusagen das Tor zu wirklich weitgreifenden Netzsperren, ja?
Man baut die Infrastruktur auf, die auch für weitergehende Netzsperren genutzt werden kann, ganz genau.
Was wäre denn ein guter Gegenvorschlag für den Jugendmedienschutz, wenn es eben keine technische Lösung sein soll?
Also der wichtige Punkt wäre, dass man sich auf die tatsächlichen Gefahren konzentriert und nicht irgendwie schaut, naja, was kann denn im schlimmsten Falle passieren und dann versucht, das zu verhindern, sondern die tatsächlichen Gefahren sind eben Mobbing, Sexting, Datenschutzverstöße, Abzock-Webseiten und so weiter. Und hier kommen wir natürlich nur voran, indem wir die Medienkompetenz der Nutzer und der Eltern einfach verstärken. Das ist ein wesentliches Element, was aber überhaupt vom Gesetzgeber in keinster Weise adressiert wird. Und das halte ich für einen ganz großen Fehler. Und dann kann man sicherlich als Gesetzgeber auch was im Bereich Datenschutz für Kinder regeln und so weiter. Man kann weitergehen und sagen, wir fördern kindgerechte Angebote. Das wird auch schon gemacht, aber die sind kaum bekannt. Wenn man sich die Nutzerzahlen dieser Angebote anschaut, dann sind die unter ferner Liefen. Da wäre sicherlich auch einiges möglich, was man machen kann. Und natürlich kann man auch weitergehende Maßnahmen machen, die für die ganzen Erotikangebote gelten. Aber die gelten auch schon, muss man sagen. Also für die Anbieter, die aus Deutschland entsprechende pornografische Angebote verbreiten, da sind die Hürden schon sehr hoch. Da habe ich aber auch nichts dagegen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das schadet jetzt auch dem Rest vom Internet nicht. Man kann das vielleicht aus ein paar anderen Punkten kritisieren. Das halte ich jetzt aber nicht für wirklich relevant.
Die Öffentlichkeit, die soll ja an dem Entwurf noch mitarbeiten können. Also oder zumindest gibt es eine Online-Konsultation bis zum 19. Mai. Wie sehen Sie das? Ist das ein wirkliches Mitspracherecht oder nur so ein Feigenblatt?
Also am Anfang habe ich gesagt, naja, ist ja gut, wenn eine Online-Konsultation da ist und die soll ja auch zweistufig sein und so weiter. Das hört sich alles ganz gut an. Wenn man sich aber mal die Plattform anschaut, auf der das geschieht, dann muss man sagen, entweder sind die unfähig oder es ist einfach nicht ernst gemeint, was die Länder dort veranstalten. Weil die Plattform ist sehr wirr, also man kann sie kaum bedienen, man kriegt kaum Übersichten, man kriegt noch nicht mal den gesamten Entwurf am Stück zu lesen, zumindest bisher, vielleicht ändert sich das ja mal irgendwann. Und man kann nur Kommentare abgeben, die bis zu 800 Zeichen lang sind und das auch nur zu bestimmten Fragen, die einen normalen Internetnutzer jetzt eigentlich wenig tangieren, sondern die sehr speziell auf spezielle Fragestellungen gerichtet sind. Das heißt, die Fragestellungen, die dort gestellt werden, die sind gar nicht, wie kann man denn Jugendschutz im Internet sinnvoll machen und welche Grenzen kann der haben und wo muss er unbedingt eingreifen, sondern die gehen einfach auf spezielle Details der Regelung ein. Sollen denn die Alterskennzeichen auch in diesem und jenem Kontext gelten und so weiter? Und das kann so nicht funktionieren. Also man kann durchaus bezweifeln, dass die Länder das wirklich ernst meinen.
Der Entwurf des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags kann also online diskutiert und kommentiert werden. Aber was das am Ende bringt, ist unklar. So das Fazit von Alva Freude vom AK-Zensur. Wir haben mit ihm gestern noch ausführlicher über das Thema gesprochen. Diese vollständige Version unseres Interviews findet sich auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de. Über den Entwurf zum neuen Jugendmedienschutz-Staatsvertrag und die zumindest technische Nähe zu Netzsperren haben wir eben gesprochen. Netzsperren gibt es in anderen Ländern aber längst als Teil einer expliziten Zensur.
Die Türkei ist das jüngste Beispiel von Ländern, die zu solchen Maßnahmen greifen. Letzte Woche ließ die türkische Regierung Twitter sperren. Vor zwei Tagen folgte dann auch noch YouTube.
Ob und wie man diese Sperren umgehen kann, das wollten wir von Luise Sammann wissen, die als Journalistin in Istanbul lebt. Zuerst haben wir sie gefragt, ob diese Seiten jetzt wirklich völlig unerreichbar sind für türkische Nutzer.
Nein, das sind sie nicht. Sie sind auf Umwegen weiter erreichbar. Sogar der türkische Präsident Abdullah Gül, der hat ja letzte Woche noch weiter getwittert, als Twitter schon verboten war. Am Abend dieses Verbots, da hieß es sogar, Twitter hätte in der Türkei den Nutzerrekord gebrochen. Ähnlich ist es auch bei YouTube. Da ging es ja jetzt darum, einen Mitschnitt zu verbannen, der als Staatsgeheimnis eingestuft wird. Aber vor allem nachdem die Seite gesperrt war, wurde dieser Mitschnitt unzählige Male angeklickt. Das heißt, so ganz wirken diese Verbote nicht. Wir hören dazu mal ein Mitglied der hiesigen Piratenpartei Gürkan Özturan, der zu den vielen gehört, die sich in diesen Tagen eigentlich vor allem über Erdogans Internetpolitik lustig machen.
Der schwedische Außenminister war neulich im Iran. Er schickte einen Tweet, in dem er sagte, es hat ein paar Stunden gedauert, aber nun habe ich eine Verbindung gefunden, über die ich mich problemlos bei Twitter einloggen konnte. Sehen Sie, das passiert im Iran, wo es überall Druck und Zensur gibt und trotzdem dauert es nur ein paar Stunden, einen Weg zu finden. Hier in der Türkei mit ihrer jungen und internetaffinen Gesellschaft geht das natürlich noch viel schneller.
Also, man hört es schon, insgesamt gilt, wer will, der findet auch in der Türkei weiter Zugang zu YouTube und Twitter in diesen Tagen.
Wie schwierig ist das eigentlich? Muss man dafür eine Art Hacker sein oder kann das jeder schaffen?
Die türkische Regierung hatte Twitter ja erstmal durch eine DNS-Sperre geblockt, also die Übersetzung der Webadresse twitter.com in einen Zahlenblock. Die wurde verhindert und dadurch konnten türkische User diese Seite nicht mehr aufrufen. Am Tag nach dem Verbot hat dann aber eine große Tageszeitung hier, die regierungskritische Radikal, die hat eine Anleitung online gestellt, wie man also über einen alternativen Server doch wieder zu Twitter gelangen kann. Und mit dieser Anleitung konnte jede Hausfrau auf Twitter zugreifen. Die Regierung hat dann nachgezogen, das mit der geänderten DNS, das funktioniert jetzt nicht mehr so einfach. Was aber weiter funktioniert, das sind diese VPN-Dienste, also Verbindungen über Rechner, die in Paris, London oder Washington stehen und die als Schnittstelle zwischen meinem Rechner sozusagen und Twitter fungieren und den Datenaustausch damit anonymisieren. Und auch die Empfehlung, die Twitter selbst an die türkischen Nutzer hier geschickt hat, funktioniert weiter, nämlich ganz einfach seine Tweets per SMS an eine bestimmte Nummer zu schicken und damit weiter zu twittern.
Am Mittwoch hat ja jetzt ein Verwaltungsgericht entschieden, Twitter muss wieder online, also wieder zugänglich werden. Gibt es darauf Reaktionen? Ist Twitter jetzt wieder offen für alle?
Richtig, das Verwaltungsgericht in Ankara hat auf die Europäische Menschenrechtskonvention verwiesen und gesagt, dass jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung haben muss. Allerdings gibt es bisher keine Reaktion darauf. Twitter ist weiter gesperrt. Ich habe es noch mal versucht. Höchstwahrscheinlich wird es auch keine Öffnung mehr vor den Wahlen geben, denn das würde für die Regierung ja so eine Art Niederlage-Eingeständnis sein. Dieses Gerichtsurteil, das wurde hier gerade in den regierungstreuen Medien, da muss man ja immer unterscheiden in der Türkei, dort wurde das nicht groß behandelt. Unter AKP-Anhängern herrscht also weiter die Meinung, die Erdogan Tag ein, Tag aus hier verkündet, nämlich, dass es eben Leute gibt, die die sozialen Medien nutzen, um die Regierung zu stürzen und dass man diese Leute stoppen muss und dass dabei eigentlich jedes Mittel recht ist.
Heißt das, dass diese Sperrungen in der Türkei insgesamt weniger kritisiert werden als hier im Ausland?
Nein, Erdogan-Kritiker laufen natürlich Sturm in diesen Tagen. Insgesamt muss man aber wissen, dass es hier für viele um viel mehr geht als um eine Internetsperre, als die so ein bisschen im Ausland ankommt. Es geht um die Zukunft des Landes eigentlich, kann man sagen. Das gilt für beide Seiten. Also einmal die Regierungsanhänger, weil sie eben denken, dass so eine internationale Verschwörung gegen Erdogan hier im Gange ist. Und für die Regierungsgegner, weil sie merken, wie weit Erdogan scheinbar bereit ist zu gehen. Mit der Schließung von Twitter und YouTube hat er nochmal so eine Grenze überschritten. Wir hören auch dazu nochmal den Gürkan Özturan von der türkischen Piratenpartei.
Natürlich ist die Regierung sich darüber klar, dass diese Sperrungen selbst nichts bringen. Aber es geht um den Druck, den sie damit aufbauen. Sie schaffen damit eine Situation, die am Ende noch gefährlicher ist als die eigentliche Zensur, nämlich Selbstzensur.
Also tatsächlich ist es wohl insgesamt so, dass die Twitter-Nutzung nach diesem anfänglichen Hoch, nach dem Nutzerrekord da am ersten Tag inzwischen um die Hälfte zurückgegangen ist. Einfach weil viele Twitter dann doch lieber fernbleiben und das Risiko scheuen. Und damit hat die Regierung ihr Ziel ja eigentlich schon erreicht.
So das dann doch etwas traurige Fazit von Luise Sammann aus Istanbul.